Lassen Sie uns nun den Ort selbst besichtigen. Wenn wir vom Dorfplatz her über die Stufen oder den gepflasterten Weg gehen, kommen wir zum riesigen Maulbeerbaum Ficus sycomorus, der mit seinen geschätzten 600 Jahren vom Forstamt als einer der jahrhundertealten Bäume Zyperns registriert wurde. Es handelt sich um den Baum, der, wie man glaubt, von der reichen venezianischen Tochter gepflanzt wurde. Unter dem Schatten des Maulbeerbaumes sieht man deutlich ein kleines Denkmal, das dem griechischen Nobelpreisträger Yorgos Seferis gewidmet ist. Dieser hatte Hagia Napa besucht und es in seinem gleichnamigen Gedicht erwähnt. Hagia Napa, Tagebuch vom dritten Deck, Ikaros, Athen, 1955. Wir betreten das Kloster durch den imposanten Südeingang und über ein Pflaster aus Kieselsteinen gelangen wir in den Klosterhof. Dieser rechteckige Hof ist von Gebäuden aus verschiedenen Epochen umgeben, alle aus einheimischen Steinblöcken gebaut. Grob gesagt befinden sich die Klostergebäude im Norden, Osten und Süden des Hofs und im Westen die Kirche, die teilweise in den Felsen gehauen ist. Der älteste Teil des Klosters wird von den vier Zellen des Ostflügels gebildet, die mit einem Kreuzgewölbe ausgestattet sind. Jüngeren Datums sind die zwei Zellen des gleichen Flügels mit Spitzbögen, während der Kreuzgang davor später gebaut wurde. In einem Teil dieser Zellen waren die Toiletten untergebracht. Neueren Datums sind auch die Zellen des Nordflügels, wo es heute einen kleinen Laden gibt. Hinten rechts befindet sich die Ölmühle aus der Osmanenzeit. Im gleichen Flügel links, in der Nähe des Nordeingangs, sehen wir das zweistöckige Gebäude, das 1530 angebaut wurde, der Inschrift entsprechend, die Alexander Drummond gesehen hatte und die sich wahrscheinlich auf die reiche Venezianerin bezieht. Dieses zweistöckige Gebäude unterscheidet sich von den anderen sowohl durch die detaillierte Ausführung als auch durch die eindrucksvollen Fenster im oberen Stockwerk, die von kunstvollen kleinen Säulen und runden Bögen mit deutlich venezianischem Einfluss eingerahmt sind. Die erheblich zerstörten Wappenreliefs und die Halter für die Fahnenstangen, die man an der Nordwand sieht, zeigen, welche Bedeutung die Denkmalstätte einst hatte. Aus dem gleichen Zeitraum wie das zweistöckige Gebäude ist auch der eindrucksvolle Brunnen in der Mitte des Hofs. Ein achteckiges Bauwerk aus Kalksteinblöcken mit einer niedrigen Mauer zur steinernen Sitzbank geformt. Der Brunnen wird durch eine halbrunde Kuppel überdacht, die von vier Pfeilern mit Spitzbögen getragen wird. In der Mitte gibt es ein Marmorbecken und eine Säule mit einem ionischen Kapitell, die als Springbrunnen diente. Die Außenwände des Brunnens sind mit Blumenreliefs und mit drei Gesichtern verziert. Der Überlieferung nach handelt es sich dabei um die Gesichter der Eltern der reichen Venezianerin und um ihr eigenes. Die Wappenreliefs am gleichen Platz sind zu sehr beschädigt, um Auskunft über die Identität dieser Personen zu geben. Nur ein Wappen wurde von Gannis der Familie de Bries oder der Familie de Weit zugeordnet. Das Wasser im Brunnen sowie auch das Wasser für den Hausgebrauch des Klosters, das aus dem Wildschweinkopf aus der Römerzeit fließt, kommt aus dem 2 Kilometer langen mittelalterlichen Aquädukt. Von diesen beiden Stellen aus wird das Wasser über ein unterirdisches Rohr abgezweigt und endet im großen Becken außerhalb des Südflügels in der Nähe des Haupteingangs. Das Gebäude des Südeingangs ist durch seine sorgfältige Ausführung und seine Einfachheit gekennzeichnet. Es besteht aus drei aufeinanderfolgenden offenen Räumen, die durch halbrunde Bögen miteinander verbunden sind. Im Gegensatz dazu ist das westliche Zimmer abgeschlossen. Darin findet manchmal der Verkauf von Handarbeiten für wohltätige Zwecke statt. Nachdem wir die Besichtigung des Klosterinneren beendet haben, kommen wir zur eindrucksvollen kleinen Kirche im Westen des Hofs. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Kirchenkomplex. An der zum Innenhof ausgerichteten Vorderfront mit Rosette und gotischem Türbogen am Haupteingang sieht man, dass es sich um ein mittelalterliches Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert handelt. Eine Anzahl Stufen führen uns hinunter in das Kircheninnere, das in zwei unterschiedlich große Schiffe aufgeteilt ist. Das erste Schiff ist ein großer, einfacher, quadratischer Raum mit wenigen neuzeitlichen heiligen Ikonen an den Wänden und dient dem Verkauf von Ikonen und kirchlichen Gegenständen. Das rechte Schiff ist enger. Dabei handelt es sich um einen Raum, der im 16. Jahrhundert als latinische Kapelle benutzt wurde. Im Hintergrund rechts sind noch halb zerstörte Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert mit drei weiblichen Heiligenfiguren und stark italienischem Einfluss erhalten. Im Hintergrund des ersten Schiffs führen uns zwei Stufen zu der in Fels gehauenen Kirche, die wahrscheinlich aus der byzantinischen Zeit stammt und in welcher, der Überlieferung nach, die wundertätige Ikone von Jäger und Hund gefunden wurde. Dieser Ort vermittelt das Gefühl einer echten Kirche mit dem Vorbau einer einfachen hölzernen Ikonostase, die den Altarraum von der Hauptkirche trennt. Darin wurden auch Holzbänke für die Gläubigen und die Besucher aufgestellt. An der Wand rechts von der Ikonostase sehen wir eine große der Gottesmutter gewidmete Ikone von 1962, gespendet von einer Familie aus Famagusta nach einer Vision der Heiligen Jungfrau. Um die Ikone herum und darunter sieht man Opfergaben von Gläubigen aus Silber und Wachs, dargebracht aus tiefer Frömmigkeit von Personen, die die Hilfe der Mutter Gottes erbaten. Diese älteste Kirche innerhalb des Klosters wird immer noch für verschiedene religiöse Sakramente wie Taufen und Eheschließungen benutzt, aber auch für kleinere Feste an Wochentagen. Die wundertätige Ikone der Panagia, die von Jäger und Hund gefunden wurde, befindet sich nun im Altarraum der großen Kirche von 1990, die ebenfalls der Panagia gewidmet ist, südwestlich vom Kloster. Als wundertätig gilt auch der Fruchtbarkeitsgürtel der Heiligen des Waldes, der sich auch in der großen Kirche nebenan, südwestlich des Klosters, befindet. Viele kinderlose Frauen kommen täglich, um sich diesen Gürtel umzulegen. Das Kirchenfest wird am 8. September mit einem großen Jahrmarkt gefeiert, dem Tag von Mariä Geburt. Eindrucksvoll ist auch das Kircheninnere mit den Wandmalereien von Sosos Iannoudis und seinen Mitarbeitern. Der gesamte Bereich des Klosters zieht viele Gläubige mit tiefen religiösen Gefühlen an, aber auch Besucher, die an antiken Denkmalstätten interessiert sind. Es kommen auch viele frisch verheiratete Paare hierher, um sich an diesem idyllischen Ort fotografieren zu lassen. Erwähnenswert ist, dass im Kloster das ganze Jahr über viele Festivals stattfinden. Die Stadt Ayia Napa organisiert seit 2006 jedes Jahr das mittelalterliche Festival an diesem Ort, der zu diesem Thema passt. Es dauert eine Woche lang und beinhaltet musikalische, tänzerische und Theaterveranstaltungen. Auf dem Platz unterhalb des Südeingangs findet seit 1985 regelmäßig das Septemberfestival statt, welches 3 Tage dauert. Und auch während der Hochsaison für Tourismus in den Monaten Mai, Juni, Juli und August gibt es dort zahlreiche künstlerische und kulturelle Veranstaltungen. Wenn wir das Kloster durch den Südeingang verlassen, können wir auf den ersten Blick feststellen, dass alle Gebäude, die dieses alte Kloster umgeben, ein gemeinsames Merkmal haben. Sie wurden alle ungefähr gleichzeitig gebaut, nämlich 1974. Nachdem durch die türkische Invasion 95% der touristischen Aktivität auf der Insel verloren gegangen war, wurde die Entwicklung des nicht besetzten Teils von Zypern mit allen Mitteln gefördert. So verwandelte sich das kleine Fischerdorf innerhalb kürzester Zeit in ein wichtiges Touristenziel. Während der ersten Jahre der touristischen Entwicklung kamen die Besucher hauptsächlich in der Sommersaison. Doch nun bleiben viele der touristischen Unterkünfte das ganze Jahr über geöffnet, dank der Einrichtungen für den Sport- und Wintertourismus.